Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Schönen guten Abend. Und jetzt ist Zeit für ein wunderschönes Geräusch. Erst kommt das Piepen und jetzt kommt das Geräusch. Jetzt. Vor ein paar Jahren, ne? So als Student, da bedeutete dieses Geräusch, dieses Rasseln, Erlösung. Es kommt doch noch was aus dem Geldautomaten. Cash. Wenn es auch nur ein Zehner ist. Das ist sehr beruhigend. Das ist ein schönes Gefühl. Aber natürlich geht es da nur um Kleingeld. Bei uns in der 100 geht es heute um das große Geld. Um Summen, die ich und die meisten von euch nie auf ihrem Konto sehen werden. Wir lernen zum Beispiel Jan kennen. Der hatte mal mit Anfang 20 ein paar Millionen auf dem Konto, hat damit spekuliert. Das Problem aber, es war nicht sein Geld und das Ding ging ordentlich in die Hose. Oder Jochen, der sich durch Fernsehquizze so viel Geld erspielt hat, dass er in der teuren Elite-Uni Cambridge studieren konnte. Oder Silvia, die reich geboren worden ist in eine Schaustellerfamilie und deswegen den Mut hat, für ihre Träume richtig viel Geld in die Hand zu nehmen. Niloufar Elhami ist hier, 100-Redakteurin. Wie sieht's bei dir aus? Hast du viel Geld auf deinem Konto?
Klar, ich bin super reich.
Und man weiß nichts davon?
Nee, ich habe nicht so viel Geld und ich bin auch der Meinung, dass man, ich bin nicht der Meinung, aber ich bin kein Sparfuchs, überhaupt nicht. Und weil ich denke, morgen kann alles vorbei sein und irgendwie, ich gebe auch überhaupt nicht zu viel Geld aus, aber ich habe keine Tausende, Hunderte, Millionen. Ja,
sparen war auch noch nie meine Stärke.
Nee.
Aber du hast vorhin erzählt, dass du gerne mal Geld findest.
Was heißt denn gerne findet? Das passiert einfach. Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich in meinem Leben immer wieder Geld gefunden habe und das passiert spätestens alle paar Jahre, dass ich ziemlich große Geldmengen finde auf der Straße.
Also das passiert jeden Jahr vielleicht einmal oder so. Ich kann mich auch mal dran erinnern. Irgendwie.
Aber mein Leben ist geprägt davon. Ja.
Du hast richtig... Was heißt denn viel?
Also was heißt denn viel? Ich habe bestimmt einmal 150 Euro gefunden, auf einmal. Und dann immer so Beiträge wie 50, 70, 100, 120 habe ich auch einmal gefunden. Dann
das ist Wahnsinn.
10 Euro. Das erste Mal war ich 12 und habe 10 Euro auf der Straße gefunden. Das war richtig viel Geld.
Vielleicht erlebst du irgendwann mal den Traum, den ich immer wieder habe, dass ich den Park lang spaziere, einen Koffer finde und da ist einfach... Richtig viel Geld drin.
Das würde ich mich nicht trauen, das Niloufar, mitzunehmen.
Wir sollten mal wandern gehen zusammen. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr Pläne, wie ihr an richtig Asche kommt? Schreibt uns eure Geschichten auf Facebook, Twitter, Google+ oder über mail@dradiowissen.de zu uns in die 100. Ich bin Paulus Müller. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Ums große Geld geht es heute in der 100 und wir sprechen jetzt mit einem, der richtig Patte gemacht hat. Nennen wir ihn mal Jan. Und Jan hat Millionen gemacht und mit diesen Millionen hat er gezockt am Aktienmarkt. Das Problem, es waren nicht seine Millionen und die Sache ging mächtig schief. Für seine Geschichte müssen wir uns gemeinsam ins Ende der 90er Jahre begeben. Da war Jan Anfang 20 und als kleine Hilfe Ende der 90er. Titanic lief da im Kino. Celine Dion war mit My Heart Will Go On lange, lange in den Charts. Und außerdem fingen die Leute an, von der New Economy zu reden. Und die ersten Leute liefen mit Handys rum. So richtigen Knochen. Das war faszinierend damals und irgendwie merkwürdig. Und um Handys und New Economy geht es in Jans Geschichte. Er hat mit einem Kumpel nämlich Handys verkauft. Wie es dazu kam, hat er mir im Gespräch erzählt.
Das kam dazu, dass mein Kumpel schon Handys verkauft hatte und das lief, naja, mehr schlecht als recht, aber die Perspektive des Handyverkaufens war gerade da, das war 95, 96 und wir haben überlegt, wenn es einen Boom gibt, müssen wir unbedingt dabei sein. Das heißt, wir müssen vor dem Boom an den Markt treten.
Das heißt, er hatte schon diesen Laden, der Kumpel, und du bist damit eingestiegen, oder?
Er hat das aus dem Wohnzimmer rausgemacht. Er hat so vielleicht 5, 6 Handys im Monat verkauft. Aber die Perspektive war da und dadurch haben wir zusammen beschlossen, einen Laden aufzumachen.
Das ist ja ein krasser Schritt mit Anfang 20. Wie seid ihr da vorgegangen?
Eigentlich wollten wir studieren und nebenbei diesen Laden betreiben. Dass es dann anders gekommen ist und auf einmal viel größer wurde, ist eine andere Geschichte. Aber das war der Ausgangspunkt. Wir haben uns zusammengesetzt, haben lange darüber philosophiert, wie wir es denn machen wollen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir mieten uns einen Laden an, verkaufen Handys und studieren dabei.
Und hat das funktioniert? Kam da ein bisschen Geld bei rum?
Da kam ein bisschen Geld bei rum. Man konnte gerade die Kosten decken und stand ständig vor der Pleite.
Nun habt ihr dann umgeschwenkt sozusagen. Ihr habt ein neues Geschäftsmodell gehabt, mit dem ihr dann richtig Geld machen wolltet, was auch geklappt hat. Wie sah dieses Geschäftsmodell aus?
Wir haben Verträge ohne Handy verkauft. Also jeder kennt ja die Verträge, dass man zu einem Mobilfunkvertrag ein Handy für eine Mark beziehungsweise heutzutage 1 Euro bekommt. Wir haben gesagt, okay, es liegen schon viele Handys in den Schubladen rum. Die Leute sollen das reaktivieren und sollen bei uns nur Verträge abschließen, ohne dass wir ein Handy subventionieren müssen beziehungsweise ein Handy kostenlos zur Verfügung stellen müssen. Die Provision, die man vom Abschluss eines Handysvertrages von dem Netzbetreiber bekommt, die haben wir dann Monat für Monat zu 80-90% an die Kunden ausgeschüttet.
Das heißt, ihr habt 500 Mark gekriegt vom Telefonanbieter als Provision.
Okay, genau.
Und habt die dann an die Kunden überwiesen, die dem Telefonanbieter die Grundgebühr überwiesen haben, sodass die Kunden ohne Grundgebühr durch diesen Vertrag kommen.
Nicht ganz ohne Grundgebühr, aber beispielsweise für 5 Mark. Das heißt, wir haben über das Jahr 450 Mark ausgeschüttet. Und das haben wir Monat für Monat gemacht. Deshalb hatten wir so einen hohen Bankbestand.
Kann man sich vorstellen, wenn ihr Kunden angeboten habt, hey, wir geben euch einen Vertrag und die Grundgebühr übernehmen wir. Das waren richtig viele. Wie viele Verträge habt ihr da umgesetzt?
In guten Zeiten waren das so etwa 2000 Verträge pro Monat.
Nun ist die Gewinnspanne, die ihr dann dabei habt, ja nicht groß. Weil du hast es gesagt, 80-90% dieser 500 Mark werden ausgeschüttet an den Kunden. Aber das Spannende war, das Geld lag rum. Ne?
Richtig, genau.
Wie viel war das?
Das waren später bis zu knapp 4 Millionen. So ein Durchschnittsbetrag, 2,5 lagen lange Zeit rum, wo man gesagt hat, gut, die können arbeiten.
Und das war dann eure Idee? Ihr macht aus diesen 2,5, mit denen man arbeiten kann, mehr und das ist dann euer Geld. Wie habt ihr das gemacht?
Wir haben spekuliert. Damals war es auch ein großer Aktienboom. Der neue Markt ging quasi ab wie Schmitz' Katze. Und dort haben wir investiert.
Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Da ist einer, der ist Anfang 20 und sieht diese Zahlen. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du das erste Mal wusstest, jetzt kommt richtig, richtig Asche rein?
Eine ganz komische Mischung. Eine Mischung aus Selbstbewusstsein, weil wir sahen ja, es läuft, aber wir wussten ja, es ist nicht unser Geld. Wir waren trotzdem vorsichtig damit. Also wir haben jetzt nicht das Geld sofort in einen privaten Konsum umgesetzt, sondern haben es schon liegen lassen und haben versucht, damit weiterhin Geld zu verdienen. Aber eben auch einen gewissen Respekt vor der Zukunft. Also es war so eine gemischte Einstellung.
Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal eigenverdientes Geld habe, ich habe das sofort zum Fenster rausgeschmissen. Und habe, es war halt keine Million wie bei dir, aber es war irgendwie mal irgendwie 1000 Mark oder sowas. Und das habe ich direkt ausgegeben und hat mich total gefreut, habe Party gemacht, gelebt, war das erste Mal zu Hause raus und so weiter und so fort. Wie sah dein Leben aus zu dem Zeitpunkt?
Wir haben sehr, sehr viel gearbeitet. Wir haben natürlich auch Geld genommen, was wir für privaten Konsum auch mal ausgegeben haben. Wir haben auch hin und wieder verrückte Dinge gemacht. Ich kann mich erinnern, dass wir zu Silvester 2000 für einen Tag in die USA geflogen sind, dort Silvester gefeiert haben und dann wieder zurück. Gut, okay, aber was kostet das wirklich? Das kostet mit allem drum und dran vielleicht 4000 Mark.
Ja, das ist für einen 22-Jährigen doch eine unvorstellbare Summe, Jan.
Ja gut, aber wenn man zeitgleich irgendwie 2 Millionen auf dem Konto hat, dann ist es doch wieder wenig. Aber wir haben halt nicht irgendwelche 100 Nutten antanzen lassen und dann mit 80 Freunden gefeiert.
Kokspartys gefeiert.
Das haben wir alles nicht gemacht.
Das heißt, ihr habt gearbeitet im Büro,
ja, wir
oder
haben
wo?
Gearbeitet, natürlich.
In
ja.
eurem Geschäft. Hattet ihr Angestellte?
10 zum Schluss.
10. Wussten die, wie euer Geschäftsmodell funktioniert?
Ja, natürlich. Sie hatten ja Kundenkontakt. Sie wussten, dass wir Provisionen bekommen und dass wir die später an den Kunden ausschütten. Das war ja im täglichen Arbeitsablauf gar nicht zu verbergen. Was sie nicht wussten, ist, dass wir anschließend mit dem Geld spekuliert haben.
Und das ist der Punkt. Ihr habt wahrscheinlich gedacht, naja, jetzt ist das Geld da, wenn es so dumm rumliegt, ist ja auch nicht schön, wir machen da mehr draus. Oder wie?
Genau, genau.
Weißt du noch, wer den Gedanken hatte, wie ihr da drauf kamt?
Das war mein Partner. Wie wir darauf kamen? Ja, genau, wie eine ganz normale vierköpfige Familie auf den Gedanken kommt, wir haben Geld, lass uns das Geld anlegen, wir haben 50.000 Mark auf dem Konto, wir müssen daraus Zinsen erwirtschaften. Genau so kam man da drauf.
Wie habt ihr das gemacht? Worin habt ihr investiert?
Wir haben vorwiegend im neuen Markt investiert. Das war damals das Nonplusultra. Wir kannten uns in dem neuen Markt in dem Sinne, dachten wir, gut genug aus. Das war ja unsere Branche.
Das war ja ein Riesenboom damals, ne? Da sind ja alle hingerannt.
Genau, da sind alle hingerannt und da sind wir am Schluss auch nicht nur als einziges auf die Schnauze gefallen mit. Schon klar.
Genau, der Absturz kam dann. Das ist ein wichtiger Teil in dieser Geschichte. Also ihr hattet dieses Geld investiert, hattet ein schönes Leben, habt auch mal richtig was ausgegeben. Wann habt ihr gemerkt, dass es nicht mehr funktioniert?
Das war eine ganz schnelle Geschichte. Dieser Einbruch kam ja urplötzlich. Ich glaube, das war der Februar 2001. Dort gab es zwei entscheidende Wendungen. Einerseits ist das Aktiendepot auf einmal komplett runtergegangen. Wir hätten Verluste realisieren müssen. Und da bleibt man dann tatsächlich viel zu lange auf irgendwelchen Felsen sitzen und tut genau das nicht. Obwohl es zwar auch die Pleite bedeutet hätte, aber nicht so groß, wie sie dann zum Schluss gekommen ist. Ja, zum Schluss haben wir ja alles verloren. Das Zweite ist gewesen, dass die Provisionen der Netzbetreiber um 30-40% gekürzt wurden und unser gesamtes Geschäftsmodell dann quasi vor dem Ausstand.
So, jetzt sitzt man da. Ist dann mittlerweile Mitte 20, hat die ganze Zeit gearbeitet, wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr wie blöde da gerackert, ne?
Genau.
Hattet die Millionen da und jetzt merkt ihr, das wird nichts. Wie kam das bei dir an? Was hat das ausgelöst?
Wir haben zusammengesessen und haben gesagt, wie soll das weitergehen? Wir haben gesagt, wir müssen aus dieser Situation jetzt etwas schaffen, dass die Arbeit nicht umsonst war. Dass wir einfach von dieser Idee einmal nochmal richtig Geld machen, dann unsere Koffer packen und dann sind wir halt weg.
Habt ihr denn auch an die vielen Kunden gedacht? Ich meine, das waren, du hast gesagt, 2000 Verträge und so weiter. Das waren Menschen, denen ihr richtig Geld geschuldet habt. Habt ihr auch gedacht, dass ihr denen dann vielleicht das Geld zurückgeben könnt?
Das waren 2000 Verträge pro Monat.
Pro Monat, ja.
Das heißt, wir haben das Ganze 3 Jahre lang gemacht. Waren insgesamt nachher 40.000, 50.000 Verträge, die wir ja nicht alle betrogen haben. Wir haben ja die meisten Verträge ausgezahlt. Letztlich sind ja die auf der Strecke geblieben, die bei uns einen laufenden Vertrag hatten. Das waren vielleicht 15.000.
Du hast gerade gesagt, ihr habt noch versucht, dann ein letztes Geschäft zu machen, um das Ding zu retten. Ging es da auch um die Leute oder ging es da vor allen Dingen um euch?
Da ging es um uns.
Ganz klar.
Ja, natürlich.
Wie sah denn dieses letzte Geschäft aus?
Ich kann mich nicht mehr erinnern, welche Firma es war. Ich glaube, das war irgendwas Ostasiatisches, wo wir noch einmal investiert hatten und gesagt haben, das muss klappen. Und
wie viel
und
Geld?
Muss irgendwas um 2 Millionen gewesen sein, die dann hätten verdoppelt werden müssen oder so ähnlich. Irgendwas in der Richtung. Also auch so eine unvorstellbare Summe, die man heute im Grunde genommen niemals in so ein Geschäft stecken würde mit den Kenntnissen, die man heute hat. Ne?
Was war denn euer Ziel? Also ihr verdoppelt diese 2 Millionen, habt dann 4 oder sowas und
Wir hatten 4,3 und brauchten kurz über 5, wo wir gesagt haben, das ist für uns die Grenze. Mit 5 Millionen Mark brechen wir alle Zelte ab und hauen ab.
Ihr verzieht euch richtig.
Ja.
Lasst den Laden zusammenbrechen und seid weg.
Genau.
Mitarbeiter, Kunden, was ist mit der Familie?
Wessen Familie? Unsere Familie?
Ja, wenn ihr weg seid.
Denen haben wir das gar nicht so genau erzählt.
Die haben das auch die ganze Zeit gar nicht so mitgekriegt.
Richtig.
Das heißt, ihr habt euch überlegt, ihr geht weg. Wohin?
Wir hatten uns Südafrika ausgeguckt.
Da wolltet ihr euch dann eine Villa kaufen und das Geld verprassen, oder was?
So, naja, verprassen wollten wir es nicht. Wir wollten damit ein neues Leben anfangen. Wir wollten das als Startkapital nutzen und weitermachen. Aus heutiger Sicht weiß man natürlich, dass das viel zu wenig ist, weil man nicht sofort Fuß fassen kann wie ein normaler Angestellter in einem x-beliebigen Land. Das heißt, wir waren ja zu dem Zeitpunkt geplant kriminell.
Also genau.
Ich muss immer wieder betonen, es war der letzte Atemzug dieser Firma.
Und jetzt habt ihr geplant, einen richtig dicken Betrug durchzuziehen.
Genau, richtig. Das war geplant, hat aber nicht geklappt.
War das nicht auch ein bisschen Feigheit, ehrlich gesagt? Weil ihr wusstet ja, wenn ihr die da stehen lasst, ihr schuldet denen Geld, ist es vielleicht einfacher abzuhauen, als der Sache ins Auge zu sehen und die Konsequenzen zu tragen?
Richtig, allerdings muss man natürlich sagen, keinen Kunden hätten wir ruiniert. Es ging ja um maximal halt 400, 450 Mark.
Aber die Vorstellung, dass 40.000 Leute ziemlich sauer sind und vielleicht nicht in Urlaub fahren, ist doch auch nicht so schön.
Ja, so viele waren es nicht. Es waren, wie gesagt, 15.000.
Nun hast du, Jan, schon angedeutet, dass dieses Geschäft, dieses letzte große Ding, nicht funktioniert hat.
Richtig.
Wie ist dann weitergegangen?
Dann haben wir da gestanden und wussten, dass wir in dem Moment pleite sind. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen einmal guter Geschäftsmann und einmal Betrüger draus. Die Rolle des Betrügers habe ich übernommen.
Warum? Also
wir haben Hölzchen gezogen, das war völlig wertfrei. Wir haben abends gesessen, haben Streichhölzchen gezogen, wer macht was. Und ich habe alle Firmen, es war ja gesplittet in verschiedene GmbHs das Ganze, die habe ich übernommen und mein Partner hat dann die vollhaftende Einzelfirma übernommen und konnte im Grunde genommen ganz in Ruhe abwickeln, ohne Ansprüche zu haben. Die Ansprüche liefen alle gegen mich.
Und was hast du dann gemacht?
Naja, ich habe mich versteckt. Natürlich einmal aus Feigheit, auch aus, naja, wenn man so lange gearbeitet hat und so viel gearbeitet hat, ist man natürlich einfach.
Und auch so viel Geld hatte.
Ja, ist man einfach auch sauer, dass es nicht geklappt hat. Und dann weiß man auch ehrlich gesagt einfach nicht mehr, wie es weitergeht. Ich habe mich später versteckt in Ungarn.
Aber es gab natürlich dann ein Strafverfahren, was eingeleitet worden ist. Außerdem gab es ja ganz, ganz viele Leute, denen du Geld geschuldet hast. Wie ist dieses Verfahren gelaufen? Hast du das aus Ungarn mitgekriegt?
Nein, ich weiß nur, dass die Kriminalpolizei versucht hatte, mich zu finden, aber ich war einfach nicht so groß, ich war einfach nicht so wichtig, dass man versucht hatte, irgendwelche Fahndungen oder Ähnliches einzuleiten. Also man wusste einerseits, ich habe kein Geld oder nicht viel Geld, das heißt, irgendwann muss ich ja mal wieder auftauchen. Andererseits hat man einfach gesagt, gut, wenn der kein Geld hat, worüber sprechen wir dann? Ne? Das ist ja kein, konnte ja keinen Nutzen draus ziehen. Ne?
Wie hast du denn dann gelebt in Ungarn? Von was und wie?
Ich habe zum Schluss das, was noch auf dem Girokonto war, mitgenommen. Das war nicht viel. Also in Ungarn braucht man auch nicht viel Geld. Also ich habe sinngemäß von 1000 Mark oder sowas gelebt, ja.
Naja, irgendwann war das Geld dann wieder alle. Bist genau. Du zurück? Hast du dich getraut?
Das hat ein halbes Jahr gedauert. Also ich hätte es auch noch ein halbes Jahr länger ausgehalten. Das wäre auch nicht das Problem gewesen. Das hätte ich auch bezahlen können. Aber es war so der Zeitpunkt, dass es irgendwie ruhiger wurde und dass ich einfach gesagt habe, gut, gehst du zurück, mal gucken, was passiert.
Und was ist passiert?
Nicht viel. Ich kriegte irgendwann eine Vorladung von der Kriminalpolizei. Der bin ich nicht mal gefolgt. Ich habe irgendwann mal mit denen telefoniert. Die haben gesagt, nimm dir einen Anwalt. Den habe ich genommen und der hat einen Brief geschrieben. Und dann war Ruhe. Seitdem habe ich nichts mehr gehört.
Das ist ja das Strafverfahren, wo sich die Polizei drum kümmert. Und auch das Zivilverfahren. Also die Menschen, die da das Geld nicht bekommen haben, haben nichts mehr unternommen?
Doch, es gab ein Insolvenzverfahren, das dann mangels Masse eingestellt wurde.
Also haben Sie nichts bekommen? Du bist auch privat insolvent gegangen?
Ja, natürlich.
Das ist jetzt wie lange her?
Ich habe ein bisschen gebraucht, ehrlich gesagt. Als das dann passiert ist, habe ich gesagt, Geld ist gar nicht so wichtig im Leben und habe viele Sachen dann auch erst mal ein bisschen hängen lassen. Ich habe das Privatinsolvenzverfahren erst ab 2004 eröffnet. Dann gab es 6 Jahre Wohlverhaltensphase und dann ist es, glaube ich, 2011 ist das dann erst abgeschlossen gewesen.
Wenn du heute zurückblickst auf diese Zeit, was macht das mit dir?
Wir waren unglaublich jung und unglaublich dumm. Wir hätten mit ein bisschen mehr Erfahrung niemals so hohe Risiken eingehen sollen. Wir waren zu naiv, zu jung.
Ich stelle mir vor, dass man sich doch irgendwie Rat holen würde, oder? Habt ihr das nicht gemacht? Hattet ihr nicht Leute, die sich auskannten und gesagt haben, macht es so, seid da vorsichtiger? Hast du nicht mit deinen Eltern gesprochen, mit irgendwem?
Ja, aber in den Dimensionen kann einem keiner mehr was raten. Das Geschäftsmodell war neu, das gab es ja nicht überall, das gab es vielleicht 3-4 Mal noch in Gesamtdeutschland. Bankberater sind gefährlich.
Die wollen, dass man Geld leiht. Und
ja, genau. Denken eher an sich. Haben in den seltensten Fällen irgendwelche Ahnung. Können das Ganze auch einfach auch nicht vorsehen. Also wir sind zum Beispiel in den Investitionen oft nicht gut beraten gewesen. Von wem holt man sich Rat?
Ja,
frag dich.
Ja, weiß ich nicht. Ja. Finanzberater, sonst wer. Jemand, der schon mal besser? Eine Firma gemacht hat. Ja, das ist die Frage.
Ja.
Deswegen bin ich Moderator und kein Unternehmer geworden. Was mich noch interessieren würde, Jan, das war ja wahrscheinlich in der Zeit, als es dann richtig lief wie ein Rausch. Du hast gesagt, ihr habt viel gearbeitet. Das hat ja wahrscheinlich auch wahnsinnig Spaß gemacht eine Zeit lang, oder?
Ja, natürlich, klar. Monat für Monat kommen wirklich horrende Schecks, horrende Provisionsgutschriften, die in die Hunderttausende gehen, also 200.000 oder Quartalsgutschriften von 300.000 Mark waren keine Seltenheit. Das ist ganz viel, was dabei kommt. Aber man muss einfach auch sagen, als das lief und als die Märkte noch funktionierten, wir sind da nicht unvernünftig gewesen. Also wir wussten auch, wenn wir 2000 Verträge schreiben, kommt die und die Provision rein. Das war uns ja schon klar.
Also es war nicht von vornherein eben dieser Betrug da eingemünzt. Und das habt ihr nicht ausgedacht, das war die Notsituation am Ende.
Absolut, ja.
Trotzdem stellt sich mir die Frage, wenn das so Spaß gemacht hat und ihr eine Zeit lang ja auch erfolgreich wart, hast du nicht manchmal das Gefühl, hey, da könnte wieder ein Geschäft lauern und streckst deine Fühler aus? Sowas möchte ich nochmal machen.
Wann jetzt?
Ja.
Nein. Mittlerweile bin ich verheiratet, ich habe Kinder, da bin ich raus. Also ich habe auch einfach für mich beschlossen, dass das Geld die unwichtigste Sache im Leben ist. Das auch aus der Zeit, als ich insolvent war, zeitweise von Hartz IV gelebt habe. Ehrlich gesagt, viel mehr Geld braucht man nicht als Hartz IV.
Und das sagt einer, der mal Millionen auf dem Konto hatte. Jan hat mit Geld spekuliert, das ihm nicht gehört hat und hatte Glück dabei. Das große Geld, ne? Das kommt nicht von alleine. Wer Geld machen will, der braucht ein Konzept, eine Geschäftsidee und das alles braucht Planung, Durchhaltevermögen, Unternehmergeist. Man braucht den richtigen Riecher zur richtigen Zeit. Oder man geht einfach in eine Quizshow, gewinnt halt einfach, ne? Und genau das hat sich Jochen Telgenbüscher gedacht. Er ist hin und hat gewonnen. Vera Pacher hat ihn getroffen.
Da war ich noch in der Schule, 12. Klasse oder 13. Klasse, also schon volljährig. Und da kam irgendein Freund zu mir an und meinte, da ist ein Casting für Jeopardy, war das, glaube ich. Und wollen wir da nicht einen Ausflug hinmachen? So, und da habe ich gesagt, na gut, machen wir halt.
Das ist Jochen Telgenbüscher. Heute ist er Anfang 30 und Redakteur bei Geo Epoche. Das, was er da erzählt, ist der Anfang seiner Karriere. Nicht als Journalist, sondern als Quizknacker. Auch wenn aus dem Casting für Jeopardy erstmal nichts geworden ist. Jeopardy, für alle, die sich nicht mehr daran erinnern, das war dieses Fernsehquiz, bei dem die Antwort vorgegeben wird und der Kandidat die Frage dazu stellen muss. So ungefähr.
Er läuft im Februar 2001 mit einem Rollkoffer voller Lexika durch ein Kölner Industriegebiet.
Wer war das denn nochmal? Mit einem Rollkoffer voller Lexika. Das bin ich. Wer ist Jochen Telgenbüscher?
Jochen liebt Quiz-Sendungen, seit er alt genug ist, um fernzuschauen. Und nachdem er gemerkt hat, dass es gar nicht so schwer ist, zu einem Casting eingeladen zu werden, macht er weiter.
Später sind wir nochmal zu so einem Casting gefahren und da bin ich dann als einziger von uns Vieren ausgewählt worden. Und das war aber alles noch völlig unwirklich. Auch da habe ich noch nicht gedacht, dass ich dann am Ende wirklich auf dem Stuhl sitze, sondern ich habe halt gedacht, na gut, schauen wir mal.
Beim Allgemeintest schneidet Jochen ganz gut ab. Danach werden noch Testaufnahmen von ihm gemacht und dann steht plötzlich fest, er ist Kandidat bei Cash, das 1-Million-Mark-Quiz, einer Ratesendung im ZDF mit Ulla Kock am Brink. Jochen kauft sich für diesen Auftritt ein lachsrosafarbenes Hemd. Er ist damals noch Schüler und steht kurz vor dem Abitur. In den Tagen vor der Aufzeichnung wird ihm mulmig zumute.
Da habe ich einfach nur Panik gehabt, also in den Tagen davor. Vor allem, also von einer ungewohnten Umgebung, einfach da im Fernsehen zu stehen, aber auch natürlich sich zu blamieren. Ich weiß noch, dass an diesem Tag, als ich da war, bei den Aufzeichnungen auch irgendwie eine Kandidatin dann nachher bei Stefan Raab gelandet ist, bei TV Total, weil sie einfach irgendwie was komplett Beklopptes gesagt hat. Also da hatte ich natürlich auch Angst vor.
Jochen landet mit seinem Auftritt nicht in der Auswahl peinlicher Fernsehauftritte bei Stefan Raab. Aber trotzdem tut er sich heute schwer damit, den Auftritt noch einmal anzuschauen.
Ich denke einfach vor allem, mein Gott, was hatte ich an? Was hatte ich für eine Brille auf? Wie viel Gel hatte ich in den Haaren? Also es ist ja schon wirklich sehr lange her. Ja, ist peinlich halt ein bisschen. Aber am Ende immerhin 50.000 D-Mark, also Schmerzensgeld.
50.000 D-Mark. Heute also etwa 25.000 Euro. Und das als Schüler. Wie viel Geld das ist, dämmert ihm erst am nächsten Morgen.
Dann ging ich so irgendwie durch die Einkaufsstraße in Köln und ich glaube, ich war beim Saturn noch und dachte so, boah, das kann ich mir jetzt alles kaufen. So. Da wurde mir schon eher schwindelig und dann auch auf der Zugfahrt, das weiß ich noch, da wurde mir immer schlecht, wenn ich an das Geld gedacht habe, weil das wirklich so war, so krass.
Er ist erst 19 und extrem vernünftig für sein Alter, zumindest was das Geldausgeben angeht. Er kauft sich einen Laptop und der Rest kommt aufs Konto. Jochen macht jetzt erst einmal sein Abi und anschließend leistet er seinen Dienst bei der Bundeswehr. Als er damit fertig ist, schaut Jochen sich nach einer Beschäftigung um Und er erinnert sich an den Abend, als er bei Cash gewonnen hat.
Und dass dann auch ein anderer Kandidat meinte, das hast du gut gemacht und das solltest du öfters probieren. Ich war selber mal irgendwie Super Champion bei Jeopardy. Also das war so das erste Mal, dass ich gemerkt habe, es gibt so Quizprofis.
Das nächste Quiz, für das Jochen sich bewirbt, heißt Risiko. Man muss dafür Fragen zu einem selbstgewählten Spezialgebiet beantworten.
Er trinkt seinen Champagner bei maximal 7 Grad.
Wer ist James Bond?
Jochen hat bei der Bewerbung einfach mal James Bond als Spezialgebiet angegeben. Als er tatsächlich eingeladen wird, verbringt er bei heruntergelassenen Jalousien seinen Sommer damit, alle Bond-Filme zu schauen und so viel wie möglich über diesen Geheimagenten auswendig zu lernen. Der Einsatz lohnt sich. Auch wenn sein Gewinn dieses Mal etwas niedriger ist. 6.000 Euro und ein 24-bändiges Lexikon.
Sie gilt als eine der angesehensten Universitäten der Welt und hat mehr Nobelpreisträger als irgendeine andere Uni hervorgebracht.
Was ist die Universität von Cambridge?
Cambridge ist Jochens Wunschuniversität. Die Studiengebühren für einen Bachelor liegen damals bei rund 9.000 D-Mark, also ungefähr 4.500 Euro. Und das Geld? Naja, das liegt ja noch bei Jochen auf dem Konto.
Den Großteil habe ich einfach, klar, investiert in mein Studium. Naja, ich habe in England in Cambridge studiert, Geschichte. Das war fantastisch, das war aber auch ziemlich teuer. Das lag aber weniger daran, dass das Cambridge war als Elite-Universität, sondern eher, weil England einfach schweineteuer ist. Und ich habe vor allem mein Leben finanziert.
Als das James-Bond-Quiz im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wird, paukt Jochen bereits als Erstsemester Geschichte in Cambridge.
Ich hatte echt den Luxus, dass ich jetzt nicht total knapsen musste. So. Am Ende war das Geld alle, muss man auch sagen. Aber es war nicht so, dass ich irgendwie jedes Pfund dreimal umdrehen musste, sondern ich konnte dann auch irgendwie sagen, so, ich fliege nach Hause in den Ferien oder ich geh feiern oder so. Das war natürlich ein Luxus, klar.
Auch in England hört Jochen nicht auf zu quizzen.
Ich war ein großer Fan von englischen Pub-Quizzes. Da haben wir auch mal einen Fernseher gewonnen mit meiner WG. Aber ich war auch in Cambridge Kapitän meines College-Quiz-Teams, mit dem wir in einer BBC-Sendung aufgetreten sind.
Die Sendung heißt University Challenge und läuft schon seit 40 Jahren. In England kennt die jeder.
Da habe ich zwar nichts gewonnen und bin auch in der ersten Runde ausgeschieden, aber ich glaube, da bin ich besonders stolz drauf. Weil das ist etwas, was wenige Leute so erreicht haben. Und ich bin halt ein großer England-Fan und mal bei University Challenge dabei gewesen zu sein, ist fast so wie bei der Gartenparty der Queen eingeladen gewesen zu sein. Also das kann ich irgendwie schon abhaken auf meiner Liste. Als ich meinen ersten Abschluss gemacht hatte, nach 3 Jahren, bin ich zurück nach Deutschland gekommen und habe gesagt, so, ich brauche Geld. Ich werde jetzt jeden Tag bei Wer wird Millionär anrufen, bis ich zurückgerufen werde. Und das hat auch nur 10 Tage oder so gedauert. Ich habe es halt konsequent durchgezogen und es war, glaube ich, auch ein ganz guter Zeitpunkt so.
Er wird zum Casting eingeladen und schafft es auch hier als einer der Kandidaten in die Sendung zu kommen. Wer wird Millionär? Das ist nicht irgendeine kleine, unbekannte Show im Nachmittagsprogramm, die eventuell von ein paar Rentnern gesehen wird. Wer wird Millionär ist für Jochen die Quizshow.
Das Schlimme eigentlich früher bei Wer wird Millionär fand ich, du hast einen enormen Aufwand, wenn du da hingehst und auch natürlich hast du das Leuten erzählt und du bist ganz nah dran an diesem Stuhl, aber die Chancen dann auf diesen Stuhl wirklich zu kommen, ist sehr gering. Also da war ich natürlich extremst aufgeregt und dann war es bei mir so, dass ich dann in dieser ersten Runde mich auch vertippt habe und nicht raufgekommen bin und dann saß ich da wirklich, ich weiß nicht, eine Dreiviertelstunde und habe echt gedacht, A, das wird nichts mehr und B, du Idiot, ja, jetzt sitzt du da im Fernsehen, ne, weil man sieht die ja auch. Und bist so Kulisse und kannst dann nach Hause gehen und sagen, ja, ihr habt mich da zwar alle gesehen, aber ich habe auch nichts gewonnen. Das ist einfach ein doofes Gefühl.
Jochen bekommt schließlich doch noch die Chance, Oscar-prämierte Filme so schnell wie möglich nach ihrem Erscheinungsdatum zu sortieren. Diesmal ist er schneller als alle anderen und landet schließlich auf dem heißen Stuhl gegenüber von Günther Jauch. Jochen weiß viel bei Wer wird Millionär, schafft mühelos die ersten Runden. Dann aber kommt die 64.000-Euro-Frage. Wofür steht die Abkürzung FOP? Jochen zögert. Eigentlich ist die Frage nicht so schwer. Aber er ist sich unsicher und hat keinen Joker mehr. Er steigt aus. Mit 32.000 Euro.
Obwohl ich es, glaube ich, richtig geraten hätte. Aber ich hatte mir halt fest vorgenommen, dass ich nicht zocke. So. Einfach, weil ich das Geld brauchte, weil ich nämlich mit dem Gewinn dann noch meinen Master finanziert habe, den ich danach gemacht habe, wieder in Cambridge, der dann deutlich teurer war als mein erstes Studium. Und ich habe irgendwie gedacht, ich darf hier nicht runterfallen, ich brauche das Geld.
Trotzdem ist er ziemlich enttäuscht.
Das ist auch irgendwie normal, weil man natürlich auch vielleicht sogar unbewusst immer an diese Millionen Euro denkt. Die sind ja ganz tief drin. Und von den anderen wird einem das ja eh immer erzählt. So. Und ich glaube, da fällt dann das zusammen, dass plötzlich sozusagen diese Drucksituation vorbei ist und dann merkt man, dass man dieses überhöhte Ziel nicht erreicht hat. Also man sieht eigentlich nur das, was man verpasst hat, vermeintlich, und nicht das, was man gewonnen hat.
Denn gewonnen hat er ja trotzdem, wenn auch keine Millionen, sondern nur 32.000 Euro. FOP steht übrigens für Flowery Orange Pico, eine Bezeichnung für Tee. Ein bisschen gewurmt hat es den England-Fan natürlich schon, dass er ausgerechnet bei dieser Frage nicht weiter wusste.
Danach habe ich das natürlich in jedem Supermarkt, hat mich in jedem Regal natürlich der Tee angestrahlt und so. Ich glaube, das habe ich verarbeitet.
Risiko, Cash, University Challenge, wer wird Millionär? Jochen Telgenbüscher hat auch noch an anderen Quizshows teilgenommen. Zuletzt im Sommer 2014. Er hat insgesamt an die 70.000 Euro gewonnen, einen 24-bändigen Brockhaus, Filme, eine Reise. Jochen ist damit nicht wahnsinnig reich geworden, aber er hat auf eine smarte Art Geld verdient und ist dann damit auch noch so diszipliniert umgegangen, dass er sich ein Cambridge-Studium finanzieren konnte. Ich finde das wahnsinnig beeindruckend. Aber Jochen sagt, das Studium hätte er auch ohne die Quizshows in England gemacht.
Ich glaube, ich hätte das irgendwie auch hingekriegt. In England zu studieren, wäre ich vielleicht verschuldet gewesen. So wie alle meine englischen Kommilitonen übrigens.
Heute ist Jochen Telgenbüscher Journalist. Er arbeitet für eine Zeitschrift, bei der er Tag für Tag sein Geschichtswissen gebraucht. Und er sagt, es sind nicht unbedingt die Gewinne der Quizshows, die ihn weitergebracht haben.
Es hat eher mein Leben verändert, weil ich zum Beispiel, als ich mich an der Journalistenschule beworben habe, kam das auch in dem berüchtigten Auswahlgespräch, kam es zur Sprache, dass ich da irgendwie quizze und so. Und das fanden die sehr gut. Ich glaube, das hat mir Punkte gebracht. Und da gab es auch einen Allgemeinwissenstest. Da habe ich auch sehr gut abgeschnitten. Und wer weiß, vielleicht hätte ich das nicht an diese Schule geschafft, wenn ich nicht diese Quiz-Erfahrung und diese Quiz-Geschichte gehabt hätte. Dann wäre mein Leben wirklich vermutlich sehr anders verlaufen als jetzt. Insofern hat das mein Leben schon sehr verändert wahrscheinlich.
Zwar nicht Millionär, aber immerhin hat sich Jochen Telgenbüscher ein Studium in Cambridge erspielt. Vera Pacher hat den Fernsehquiz-Profi für der Radio Wissen 100 getroffen. Tja, die Idee ist natürlich naheliegend, ne? Wenn man kein Geld hat, aber welches will, dann bastelt man sich das große Geld eben selber, ne? Die Idee hatten aber auch schon viele. Und so einfach ist das gar nicht. Besonders, wenn man sich so viel Mühe gibt wie der Kölner Künstler Hans-Jürgen Kuhl. Und dann auch noch ganze 16,5 Millionen Dollar fälscht. Und das so gut, dass sich sogar der Secret Service in die Ermittlungen eingeschaltet hat. Doch auch wenn die Blüten gut waren, irgendwann bekam auch Hans-Jürgen Kuhl Besuch. Und dieser Besuch, der hat nicht geklingelt.
Polizei, bewege! Köln, 22. Mai 2007. Die GSG 9 stürmt ein Atelier im Norden der Stadt.
Geh durch!
15 Mann mit Sturmhauben, schwer bewaffnet. Eine Spezialeinheit der Polizei, die Terroristen bekämpft und Geiseln befreit. Ihre Zielperson, Hans-Jürgen Kuhl.
Steht das sicher?
Dann direkt auf dem Boden, Stiefel im Nacken. Und das war's dann, ne?
Die Polizei ist überzeugt, sie haben den Kopf eines ganzen Fälscherrings erwischt. Sie finden kistenweise Dollarnoten. Hunderter. 165.000 Stück, 16,5 Millionen. So gut gemacht, dass sogar die Spezialisten vom BKA und vom amerikanischen Secret Service nervös werden. Diese Masse und diese Qualität, so etwas schafft nur das organisierte Verbrechen.
Das geht so blitzschnell. Und dieser Krach und das Geschrei und das ganze Theater, das registriert man gar nicht so genau. War alles nur ein Gebrüll.
Köln, Ende März 2014. Das Atelier ist inzwischen ein anderes, der Mann ist derselbe.
Und wenn man dann im Dreck liegt da unten, da habe ich auch nicht viel überlegt. Da habe ich nur gedacht, ja, das war es jetzt. Ne?
Die Kölner Falschgeldmafia war, von ein paar Kleinganoven für Handlangerdienste mal abgesehen, ein Ein-Mann-Betrieb. Ein Tüftler. Ein älterer Herr, damals schon 65, der sich sein Geld selber machte, weil er es brauchte, vor allem aber, weil er es konnte. Hans-Jürgen Kuhl sitzt an seinem Schreibtisch. Er ist groß, grau, hager, der Rücken krumm, den Kopf hält er weit nach vorne gestreckt. Er wirkt wie einer, den nichts mehr aus der Ruhe bringt. Die Ruhe eines alten Mannes. Vor sich hat er einen großen Bildschirm. Darauf kollagiert er die Vorlagen für seine Bilder. Kuhl ist Künstler, spezialisiert auf Drucke. An den Wänden hängen einige seiner Bilder. Bunt, plakativ, Popart. Viele Motive kenne ich. Da ist die traurige Comic-Blondine mit wehendem Haar, Roy Lichtenstein. Oder Lady Di, viermal nebeneinander, immer das gleiche Porträt, immer in einer anderen Farbe, Warhol. Ikonen, wohin man blickt. Die Beatles, die Stones, Elvis, Kennedy, Steve McQueen. Und am Treppenabsatz das Lieblingsbild von Hans-Jürgen Kuhl. Ein Indianer im Halbprofil, ungefähr 1 auf 2 Meter groß, knallbunt.
Das ist noch aus meiner guten alten Warhol-Zeit. Das ist auch genau die Technik, die Warhol-Technik. Das ist ganz dick mit Acryl gemalt und dann auf das gemalte Motiv mit Siebdruck das nochmal dann drauf gedruckt. Ne?
Das Bild ist ein echter Kuhl, ungefähr 15 Jahre alt. Aber von Andy Warhol gibt es einen Indianer, der diesem hier, sagen wir, verblüffend ähnlich sieht.
Das muss ungefähr gewesen sein, 65, 68. Da habe ich das erste Mal Warhol gesehen und den fand ich gut. Und da bin ich zu einem Händler gegangen und wollte mir den Satz Flowers kaufen von Warhol. Der kostete damals so ungefähr 35.000, der Satz. Und dann bin ich dahin und wollte den kaufen und da habe ich mir die Sachen angeguckt und habe ich irgendwie gedacht, Moment, warum soll ich mir die kaufen? Das kann ich mir ja am Wochenende selber machen. Ne? Und dann habe ich mir die Serie selber gemalt.
Ist das Kunst? Oder nur eine Kopie? Kuhl ist das egal. Er hat seine Nische gefunden. Er hat das Nachahmen für sich entdeckt und will es jetzt perfektionieren. Er experimentiert mit Mal- und Drucktechniken, eignet sich Warhols Stil an. Wie ein Gitarrist, der so lange übt, bis er klingt wie Jimi Hendrix.
Und dann hing die Serie bei mir und dann haben das ein paar Leute gesehen. Und dann habe ich die auch verkauft. Ne? Und habe gemerkt, dass das den Leuten gefiel. Und dann kam der Erste, der meinte, ob ich auch die Merlin machen könnte. Die gibt es ja auch von Warhol. Ne?
Ist das aus Ihrer Perspektive von heute eine Fälschung?
Jein. Nur, um kein Ärger zu kriegen, habe ich es ein bisschen kleiner gemacht und die Farben verändert. Und außerdem habe ich gedacht, das gehört sich nicht so, ne? Dem Künstler gegenüber. Und naja. Ich weiß es nicht, glaube ich. Ich habe 1 Million oder wie viel weltweit verkauft an den Warhols. Ne?
Für Kuhl beginnen jetzt ein paar richtig fette Jahre. Ein großes Haus, schicke Autos, Urlaub in Monaco oder Saint-Tropez. Kuhl liebt den Luxus. Der Vater war Fabrikant, die Familie hatte 2 Haushälterinnen. In den späten 60ern hatte Kuhl Erfolg als Modemacher. Und jetzt ermöglichen ihm eben seine Warhols, wie er sie nennt, ein gutes Leben. Aber das Glück währt nicht ewig.
Ach, beim Ikea oder im Bauhaus oder im Möbelmarkt, da kriege ich einen Quadratmeter für 49,90. Selbst wenn die Leute es wüssten, dass da Millionen Auflagen von gibt, weltweit. Ne, dasselbe Motiv, interessiert da keinen mehr. Ach, hauptsache billig. Schön bunt, groß und billig. Ne.
Die Geschäfte laufen immer schleppender. Von den Warhol-Imitaten kann Kuhl irgendwann nicht mehr leben. Etwas Neues muss her. Ein neuer Hype. Ein neues Motiv. Ein Bekannter, Kuhl nennt ihn immer nur den Albaner, bringt ihn auf eines, das noch bekannter ist als Warhol und bei entsprechender Stückzahl noch lukrativer. Die 100-Dollar-Note. Falschgeld ist eine schwierige Ware. Die Rohstoffe sind teuer und schwer zu beschaffen. Die Herstellung ist kompliziert und zeitraubend, die Qualitätskontrolle extrem pingelig. Und der Markt sehr, sehr klein. Gute Fälscher brauchen also Know-how, ein sattes Kapital und kriminelle Energie. Das alles bringt Hans-Jürgen Kuhl mit. Woran es ihm mangelt, sind Kontakte, Käufer. Aber daran denkt er nicht. Für ihn ist die Sache mit den Dollars ein künstlerisches Problem. Oder zumindest ein kunsthandwerkliches. Der Hunderter ist ein Bild. Filigran gezeichnet und mit vielen komplizierten Details, ja, aber am Ende doch nur ein Bild. Kuhl macht also wieder das, was er am besten kann. Imitieren. Und der Stil, den er sich jetzt aneignet, ist der der amerikanischen Notenbank.
Ich habe immer gesagt, ich würde gerne so machen, weil das auch vernünftig ist. Ne? Und das ist hinzukriegen. Und jedes Problem mit Papier, mit Farbe, mit allem, das kann man lösen. Das ist halt Tüftelarbeit. Und das ist eine Herausforderung. Ne? Ja, den 100 Spezialisten, die da jahrelang dran gesessen haben, den so zu machen, dass es keiner nachmachen kann, denen zu zeigen, das ist doch machbar. Ne?
Kuhl fängt also wieder an zu experimentieren. Problem Nummer 1, das Papier.
Es muss diesen Klang, genau diesen Klang haben. Und muss sich so anfühlen, weich und trotzdem fest. Das muss man suchen, finden und irgendwo. Ich habe es ja in Prag gefunden.
Problem Nummer 2, das Wasserzeichen.
Hier positiv-negativ Wasserzeichen.
Beim echten Schein ist das im Papier. Kuhl muss es auf das Papier draufdrucken. Und zwar genau im richtigen Farbton und mit einem leichten Glanz.
Da tun sich die Drucker schwer mit, also die Fälscher. Ne?
Problem Nummer 3, die Spezialfarben.
Da sieht man sie, ne? Diese Mikroschrift. Das ist auch im Papier drin. Und unter der UV-Lampe leuchtet die rot. So, die muss man auch besorgen, ne, diese Schrift, diese Farbe. Und die ist nicht frei verkäuflich.
An solches Material heranzukommen, erfordert eine ganz eigene Kreativität. Denn manche Händler stellen dumme Fragen.
Und dann habe ich immer Storys gehabt. Ne? Die wollten wissen, wozu ich diese Leuchtfarben haben wollte. Und da habe ich gesagt, ja, ich will für Hardrock-Café das Motiv auf die T-Shirts drucken. Und wenn man dann ins Hardrock kommt, dann leuchten die und so. Und so Storys. Ne?
All diese Probleme bekommt Kuhl in den Griff. Mal geht es schneller, mal braucht er ein bisschen länger dafür. Aber eine Sache bereitet ihm wirkliches Kopfzerbrechen.
Wie macht man einen Stahlstich? Das war ja für mich der Knackpunkt überhaupt an der Sache.
Beim Stahlstich wird eine gravierte Metallplatte mit extrem hohem Druck auf das Papier gepresst. Die Schrift, die Zahlen und die Muster auf dem 100-Dollar-Schein sind deshalb nicht nur in Farbe auf dem Papier sichtbar, sondern auch leicht erhaben, wie ein Relief.
Hier, den kann man sehr gut fühlen, ne? Das ist wie früher so eine Blindenschrift, kann man sofort fühlen.
Das Originaldruckverfahren zu verwenden, kommt nicht in Frage. Viel zu aufwendig. Er muss sich also etwas anderes einfallen lassen. Er überlegt, probiert, Wochen, Monate, hat jetzt immer einen Hunderter in der Tasche, um ihn jederzeit studieren zu können. Er versucht verschiedene Farben, legt mehrere Farbschichten übereinander, aber nichts funktioniert so richtig. Dann bekommt er ein Fachmagazin in die Hände und liest darin von einem speziellen Lack, der im UV-Licht härtet. Da kommt ihm die entscheidende Idee. Die Idee, die das BKA später als genial loben wird. Er druckt seine Dollar doppelt. Zuerst im Offset-Verfahren, danach im Siebdruck. Der erste, der Offset-Druck, hat den Vorteil, dass er ein sehr feines Bild liefert. Die filigranen Muster, die Härchen am Porträt von Benjamin Franklin zum Beispiel, das alles wird sehr, sehr genau abgebildet. Aber der Druck ist völlig flach. Deswegen kommt in einem zweiten Schritt der Siebdruck. Allerdings nicht in Farbe, sondern mit dem speziellen UV-Lack, den man nicht sieht, sondern nur fühlt. Das Ergebnis ist besser als alles zuvor. Kuhl ist am Ziel. Die Dollars gehen in Serie.
Insgesamt hat das Ganze über 2 Jahre gedauert. Das ist ein Aufwand, ne? Aber ich habe damals, habe ich gesagt, ich sitze jetzt bei mir am Sofa und habe den in der Hand und überlege und so. Das ist ja viel spannender, wenn ich jetzt mit einem Mädel am Sofa gesessen hätte. Da hätte ich gedacht, Nee, da sitze ich lieber mit meinem Dollarschein, das ist spannender.
2 Jahre lang hat Kuhl geschuftet. 2 Jahre lang hat er mit Latexhandschuhen gearbeitet und giftige Dämpfe eingeatmet, weil er sich nicht getraut hat, die Fenster zu öffnen. Er hat unter falschem Namen Papier bestellt und Verstecke für seine Dollars gesucht. Und 2 Jahre lang hat er massenweise Ausschuss produziert. Fehldrucke, die irgendwie entsorgt werden müssen. Und die werden ihm jetzt zum Verhängnis.
Ich habe viele Serien gemacht, die mir nicht gefallen haben. So, die habe ich alle geschreddert und auf die Mülldeponie gefahren, in Müllsäcke, von der ich wusste, dass die verbrennen. Und dann ist aber irgendwann einer mit einem Gabelstapler in so einen Sack reingekommen und da ist der aufgeplatzt. Und die haben dann gesehen an diesen Schnipselchen, das sind Geld. Und die haben die Kripo angerufen und dann habe ich leider den Fehler gemacht, weil ich da so ein bisschen Mülltrenner bin, habe ich in diese Säcke auch vielleicht in jeden 50. Sack auch mal meine normale Post reingeschmissen. Und obwohl ich die so schräg geschreddert habe, haben die gesehen, haben die zusammengeklebt und haben dann irgendwann die Adresse gefunden. Ja, das war Künstlerpech.
Das BKA ist ihm auf den Fersen. Und der amerikanische Secret Service, der nicht nur den Präsidenten beschützt, sondern auch die Dollars. Kuhls Telefon wird angezapft. Seine Wohnung und das Atelier überwacht, die Freunde beschattet. Aber die Beamten finden nicht das, was sie wollen. Denn bald wird klar, Kuhl hat zwar Blüten von erlesener Qualität, aber keine Kunden. Der Plan der Ermittler, nicht nur die Quelle auszutrocknen, sondern auch die Abnehmer einzubuchten, geht also nicht auf. Stattdessen setzen sie einen Lockvogel auf ihn an. Deckname: Marie-Sophie Susanne Falkenthal. Für Kuhl einfach Susanne.
Das war also halbwegs hübsche. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich die schätzen soll. 25, 28 oder so. Sie hat sich vorgestellt als Eventmanagerin. Und kam auch mit einem dicken BMW an. Ich hatte nur ein ganz klein bisschen Problem mit ihren Klamotten. Also ich habe immer gedacht, als Eventmanagerin, die da richtig mit Geld rumspielt, da passt der Anzug oder die Schuhe oder das Öhrchen passt da nicht so richtig zu. Ne? Das geht einfach nicht. Das war eben doch Beamtenkleidung.
Trotzdem lässt Kuhl sich einwickeln. Der Fälscher mit dem scharfen Blick fürs Detail fällt herein auf die falsche Geschäftsfrau. Mehrere Monate geht sie bei ihm ein und aus und macht extravagante Bestellungen. Fälschungssichere Eintrittskarten für Edelpartys mit reichen Russen irgendwo im Baltikum. Kuhl darf zeigen, was er kann. Susanne lobt, schmeichelt, flirtet. Und irgendwann klagt sie ihm ihr Leid, dass ihr die Russen bei den Partys immer wieder falsche Dollars unterjubeln. Kuhl ist in seinem Element.
Dann habe ich ihr erklärt, woran sie das erkennt. Und dann hat sie gemeint, so im Laufe der Treffs oder Gespräche, wenn man falsche Dollarscheine hätte, ich hatte ja nun einen Musterschein, ne, ob ich da noch mehr von kriegen könnte. Dann habe ich erzählt, dass ich einen Polen kenne, der in Polen da schon mal Dollars gedruckt hätte, wo der auch her wäre, der Musterschein. Ne? Und dann hat sie irgendwann gefragt, ob der vielleicht noch ein bisschen mehr hätte, ne? Weil der ist ja so gut. Also die Russen sagen, der wäre perfekt und ob es da noch mehr von gäbe.
Susanne liefert Kuhl das, was ihm fehlt, einen Käufer. Er kann nicht widerstehen, schlägt ein und sitzt in der Falle.
Und dann haben wir uns geeinigt, dann habe ich ihr 250.000 gegeben als Musterpäckchen, was auch bezahlt hat mit, ich glaube, 22.000 Euro. So, und später habe ich gesehen, genau an dem Tag wurde der Haftbefehl ausgestellt.
Polizeiliche Wege!
Köln, 22. Mai 2007, der Tag der Übergabe. Während Susanne das Geld zählt, stürmt die GSG 9 das Atelier. Kuhl ist im Handumdrehen überwältigt.
Ich hatte die GSG-Leute ja irgendwann mal hier, 5 von denen. Da habe ich die gefragt, ne, ob das denn alles so nötig gewesen wäre. Nee, jetzt natürlich nicht. Für dich brauchen wir keine 15 Mann, ne? Ist klar. Aber das ist für die auch immer so ein bisschen Training.
Die Blüten werden beschlagnahmt und die Räume durchsucht. Die Beamten finden 16,5 Millionen Dollar und ein Köfferchen.
Da haben sie sich sehr darüber amüsiert, die WKA-Leute, dass ich mein fertiges Köfferchen schon hatte. Wo alles so ein bisschen drin war, ne? So ein bisschen, was man so braucht für die U-Haft.
5 Monate später steht Kuhl vor Gericht. Es wird ein kurzer Prozess. Die Verhandlung dauert nur einen einzigen Tag. Kuhl gesteht alles. Leugnen wäre eh zwecklos, denn die Beweise sind erdrückend. Und im Gegenzug bekommt er jede Menge Anerkennung. Der Richter, das BKA, der Secret Service und sogar der Staatsanwalt. Alle sind sich einig, er ist ein außerordentlicher Grafiker. Seine Dollars sind erschreckend perfekt. Und dass er aufgeflogen ist, das war einfach Pech. Kuhl kommt mit der Mindeststrafe davon. 6 Jahre im offenen Vollzug. Tagsüber geht er arbeiten, abends kommt er in seine Zelle und schließt sich selber ein. Und dann liegt er manchmal auf seinem Bett und träumt einen Traum, der ihn bis heute noch nicht ganz losgelassen hat.
Und dann kommt das ab und zu, kommt das halt nochmal. Ich weiß, dass ich viel besser noch machen könnte. Ich sehe das bildlich, ne? Das CIA hätte den in der Hand und dann wird das CIA sagen, leck mir mal, ist der jetzt echt oder nicht? Scheiße. Und dann ging der Schein ins Labor und dann käme der Laborchef und würde sagen, ja, tut mir leid, Junge, der ist echt. Dann hätte ich Späßchen, ne? Aber es ist halt verboten und dann mit, hat sich das für mich, ne? Aber das wird immer so bleiben, ne?
Martin Krinner hat Hans-Jürgen Kuhl getroffen, der das große Geld einfach selbst gemacht hat, dabei aber leider erwischt wurde. Die Radio Wissen hier, die 100, wir reden über das große Geld heute. Und wenn man über das große Geld redet, über das Reichsein, dann muss man auch drüber reden, ja, was Reichsein eigentlich ist und wo das anfängt und wo das aufhört. Niloufar,
ja, ne? Was ist das? Es ist ja immer relativ, krass relativ eigentlich.
Total relativ. Ne? Ich hatte das letztens, war mal wieder seit langem auf einer Party, die richtig lange dauerte. Und da waren ein paar Leute, die ein bisschen jünger waren als ich. Ja? Und dann hatte eine Gruppe das Problem, dass sie nicht wussten, wie sie nach Hause kamen, weil die Bahn nicht mehr fuhr. Und dann habe ich halt gesagt, dann nehmt euch doch ein Taxi.
Ja,
und es war halt so,
ne?
Ja, das
Geld
sagt man
verdient.
So, wenn man halt arbeitet und irgendwie Geld verdient. Und genau, und die sagten, nö, da gehe ich lieber zu Fuß. Und da habe ich gemerkt, wie in 4 Jahren oder 5 oder so sich meine Lebensrealität verändert hat. Und die haben tatsächlich gesagt, bist du reich oder was?
Ja, ich kenne das auch. Bei mir hat sich die Geldsituation sehr häufig alle paar Jahre sehr stark verändert. Also ich habe sehr früh gearbeitet, dann habe ich wieder studiert, dann wieder gearbeitet, wieder studiert. Und das waren Extremen, wirklich. Und deswegen weiß ich habe immer noch Freunde, die studieren und die im Osten leben, wo man natürlich mit weniger Geld auskommt als hier in Köln zum Beispiel oder in anderen Großstädten. Und wenn die mich dann hier besuchen, dann, das ist mir auch vor ein paar Wochen aufgefallen, als ich ganz selbstverständlich so einen schönen Abend machen wollte und ich bin mit denen in ein teures Restaurant gegangen. Und das geht überhaupt nicht darum, dass ich jetzt besonders extrem viel Geld verdiene, so ist es gar nicht. Aber die sind immer noch Studenten und verdienen halt so gut wie gar kein Geld.
Und können dann nicht mal eben 20 Euro fürs Essen ausgeben.
Das ist für die dann schon eine Zumutung, genau. Ja. Und ich habe gar nicht drüber nachgedacht und die Rechnung kam, irgendwie waren zu viert oder zu fünft 100 Euro. Und ich habe dann schon in den Augen gesehen, dass es echt nicht okay ist. Und dann habe ich gedacht, ey, komm, ich bezahle irgendwie die Hälfte oder ein bisschen mehr, ist überhaupt kein Problem. Aber also das ist nicht so, dass ich das jetzt auch so, ja, egal.
Ja, ich verstehe schon, ne? Aber klar, es ist eine Situation, wo das dann auftaucht. Du hast erzählt, ihr habt heute schon hier in der Redaktion auch über das Thema diskutiert. Und
ja.
wie die Frage war, wie man zum Beispiel Kindern das begreiflich macht.
Was ja, das war unsere Kollegin, die kam heute Morgen rein und meinte, dass sie hatten, ich glaube, ihre Kinder sind so 5, 6, fast 8, 9 auch. Sie hat 3 Kinder. Sie hat gesagt, die wird in letzter Zeit öfter gefragt, Mama, sind wir reich oder haben wir Geld? Und sie hat wirklich uns dann auch als Kollegen gefragt, was sie sagen soll, weil sie das gar nicht weiß, weil sie natürlich nicht ihren Kindern vermitteln möchte, nein, wir sind nicht reich, wir haben nicht so viel Geld, weil es natürlich nicht stimmt. Wenn man sich die Welt anguckt, dann sind wir extrem wohlhabend. Aber die hat halt ein ganz normales Haus und kann sich das leisten, was sie will, ist aber nicht reich.
Schwierige Frage. Meine Tochter sagt immer, wenn ich sage, das ist zu teuer, das können wir jetzt nicht machen, sagt die, dann hol doch einfach Geld. Die ist aber auch erst drei und versteht das nicht. Wenn wir schon über das große Geld sprechen, dann wollen wir auch jemanden kennenlernen, der richtig reich ist, haben wir uns gedacht und haben dann mal so rumgefragt in der Redaktion. Wer kennt denn so richtig reiche Menschen? Und da gab es nicht viele, die sich gemeldet haben und gesagt haben, hier ich. Das mag sein, dass Reiche lieber unter sich bleiben, dass man die nicht so einfach kennenlernt. Persönlich näher, wäre ja auch verständlich, denn wo Geld ist, ist ja oft auch Neid, aber vielleicht ist das auch ein Vorurteil. Auf jeden Fall hat sich dann aber jemand gemeldet, nämlich unser Autor Christian Rex. Er hat da jemanden kennengelernt, Silvia, eine Frau, die mit viel, viel Geld auf die Welt gekommen ist und mit diesem Geld viel gemacht hat, Träume verwirklicht hat zum Beispiel. Und das Treffen mit ihr war purer Zufall. Auf einer Wasserski-Seilbahn auf einem Baggersee ist das passiert. Denn Christian ist Surfer und den zieht es auch ans Wasser, wenn er nicht am Meer ist.
Ich habe Silvia kennengelernt, als ich durch die Baggerseen gepaddelt bin mit meinem Surfboard, einfach als Training. Und da war sie ganz alleine und fuhr ganz alleine auf dieser Seilbahn, was total ungewöhnlich ist. Normalerweise sind die Seilbahnen natürlich voll mit Leuten. Da fahren immer ganz viele Leute auf einmal, weil das ja auch so teuer ist. Die teilen sich das dann. Aber sie war ganz alleine. Und dann, als ich vorbeigepaddelt bin, hat sie mich freundlicherweise einfach eingeladen, um mitzufahren. Eine Runde. Und dann habe ich ein paar Runden gedreht. Und als wir dann so fertig waren, als ihre Zeit abgelaufen war, hat sie mich für die Woche drauf eingeladen, weil sie sich ja jede Woche alleine ihre Seilbahn mietet. Und seitdem fahren wir schön Woche für Woche zu zweit auf der Seilbahn, ganz allein. Totaler Luxus.
Mir war von Anfang an klar, dass Silvia Petter viel Geld haben musste. Aber wieso und warum, das habe ich mich nie getraut zu fragen. Es ist nämlich ziemlich teuer, eine Wasserskiseilbahn zu mieten. 250 Euro für 2 Stunden. Silvia könnte auch im öffentlichen Betrieb fahren und 25 Euro bezahlen. Aber da ist ihr das Wasser zu wellig, weil zu viele auf einmal fahren. Und es schauen ja auch zu viele Leute beim Wakeboarden zu. Ich habe mich natürlich gefreut, mitfahren zu können. Und als Dankeschön habe ich Obst und Getränke mitgebracht und versucht, Silvia ein paar Tricks beizubringen. Sie fährt erst seit 1,5 Jahren Wakeboard.
Was willst du heute üben?
Weißt du was, heute, glaube ich, möchte ich gar nichts üben. Wenn überhaupt, dann mal so einen Sprung. Weil ich möchte nicht so ganz unbedingt ins Wasser fallen, weil ich denke mal, es ist arschkalt, oder?
Okay. Einfach nur entspannt. Ein bisschen Kanten oder so?
Ja.
Silvia Petter nimmt die Hantel, springt von der Startrampe und lässt sich übers Wasser ziehen. Es ist Anfang November. Das Wetter ist noch einmal warm genug zum Wakeboarden. Zum ersten Mal ausprobiert hat sie den Sport auf den Malediven. Letzten Sommer hat sie dann angefangen, Wasserskiseilbahnen zu mieten, mochte die Atmosphäre am See und hat beobachtet, dass sich sehr gutes Geld mit Wasserskiseilbahnen verdienen lässt. Mittlerweile ist Wakeboarden mehr als ein Hobby für sie. Es hat sie auf eine Geschäftsidee gebracht. Aber erzählen wir die Geschichte von Anfang an. Silvia Petter ist 43, kommt aus Bochum, ist klein, zierlich und blond. Sie war schon immer wohlhabend, ist reich auf die Welt gekommen. Ihre Eltern sind Kirmesschausteller, haben unter anderem ein Autoscooter-Fahrgeschäft. Wir treffen uns am nächsten Tag auf der Allerheiligen-Kirmes in Soest, der letzten Kirmes der Saison. Und Silvia erzählt mir von der Welt, in der sie aufgewachsen ist.
Hier sind deine Wurzeln.
Hier sind meine Wurzeln.
Das heißt, du bist als kleines Mädchen, sobald du laufen konntest, bist du über die Kirmes geflitzt.
Am Wochenende, ja.
Und unter der Woche
warst du? Unter der Woche war ich bei meinen Großeltern. Meine Eltern fanden die Idee nicht so toll, dass ich hier wirklich den ganzen Tag rumlaufe. Für uns waren das so Wochenendausflüge, die dann spannend waren.
Beschreib mal, wie ist denn das, wenn du auf der Kirmes sozusagen groß wirst? Du kennst alles und jeden.
Genau.
Du darfst überall
fahren.
Laden, alles essen, alles trinken, irre, oder?
Das heißt, da kommt kleine Silvia vorbei und die kriegt sofort den Lolli und die Zuckerwatte. Und
ja, genau, aber wenn die kleine Silvia Dummheiten gemacht hat, habt ihr auch sofort einen auf die Rübe gegeben, weil alle einen kannten. Also das ist die andere Seite der Geschichte.
Silvia hat sich nicht abgeschoben gefühlt, weil sie bei ihren Großeltern war. Im Gegenteil, sie war gerne dort. Ihre Eltern hätten auch nicht viel Zeit für sie gehabt. Schausteller müssen nämlich ständig arbeiten.
Sehr viel arbeiten, sehr viel arbeiten. Zu viel arbeiten, also es ist schon sehr aufwendig. Man muss ständig umherreisen, die Geschäfte aufbauen, abbauen. Es gibt eigentlich keinen freien Tag in der Woche, solange die Saison läuft. Also den gibt es nicht. Weil irgendwas muss immer erledigt werden.
Die schlafen dann hinter dem Betrieb, im Wohnwagen?
Es gibt viele, die wirklich im Wohnwagen das Jahr überleben. Aber meine Eltern fahren doch abends nach Hause, weil mit dem Autoscooter hat man einen gewissen Radius, sagen wir mal 60 Kilometer. Und da schafft man das dann auch abends noch da nach Hause zu fahren.
Ihren Reichtum hat Silvias Familie nie groß nach außen getragen. Sie besitzt 4 Häuser, an denen der Vater gerne rumbastelt. Die Mutter kauft sich gerne teure Handtaschen oder Schuhe. Aber um zu sehen, dass die Familie sehr wohlhabend ist, muss man schon genau hinschauen und die Designersachen kennen, sagt Silvia, die vom Geld der Eltern von Anfang an auch selbst profitiert hat.
Man kauft sich halt schöne Sachen. Ja, und dann das Saisonende, also von Januar bis März ist immer Pause. Da genießt man das halt in tollen Urlauben.
Das heißt, das hast du auch früh mitgemacht und auch früh miterlebt?
Ja.
Da lachst du. Das heißt, du fandest das schon immer recht angenehm sozusagen?
Ja, das war, also als Kind war es schon super angenehm, ja, weil ich wirklich Sachen gesehen habe, die andere Kinder überhaupt nicht kannten.
Zum Beispiel?
Also zum Beispiel Disneyland. Ja, da gab es irgendwie in Paris noch kein Disneyland. Da kannte ich Disneyland schon von Kalifornien. Wenn meine Eltern Zeit hatten, haben wir wirklich sehr schöne und aufregende Sachen gemacht. Also mit meiner Kindheit, mit meinen Eltern verbinde ich nie Langeweile.
Das heißt also auch, du hast schon als Kind realisiert, okay, da ist mehr Geld da als bei anderen Leuten und wir können uns andere Sachen leisten, andere Sachen machen.
Ja, seit meiner Schulzeit, ja.
Wie war das für dich? Das fandst du toll?
Ja, es war schon schön, ja.
Als Jugendliche hat Silvia viele verrückte Sachen gemacht. Zum Beispiel nach einer durchgefeierten Nacht von Bochum aus mit dem Taxi zum Frühstücken zum Fischmarkt nach Hamburg und wieder zurückfahren, was schlappe 400 Mark pro Strecke gekostet hat. Oder zum Flughafen düsen und aus Lust und Laune ein paar Tage nach New York jetten. Geld war ihr aber immer wichtig. Sie mochte es, sich kaufen zu können, was sie wollte, vor allem teure Designerklamotten und weil es vieles einfacher macht. Nach dem Abitur, das Silvia in einem Internat gemacht hat, kam dann zum ersten Mal die Frage auf, was mache ich mit meinem Leben?
Natürlich. Aber die ersten Jahre nach meiner Schule habe ich ja dann wirklich ein Fahrgeschäft für meine Eltern gemanagt mit Geschäftsführern. Und dann habe ich mich aber doch immer mehr auf die Sportschiene bewegt. Und dann habe ich gesagt, so, das will ich jetzt hier alles nicht mehr. Ich möchte jetzt ein Sportstudium.
Das heißt, es gab die Erwartungshaltung schon von deinen Eltern, dass du was arbeitest. Also du hättest jetzt nicht irgendwie einfach sagen können, ich gebe mir Geld oder...
Nein. Also ich musste schon immer wirklich, wenn ich irgendwas haben wollte, ich musste schon Leistung dafür erbringen. Die war natürlich im Verhältnis zu dem, was ich wollte, wahrscheinlich nicht so gerechtfertigt, aber ich musste immer Leistung erbringen, ja.
Was hast du mit dem Geld gemacht?
Schöne Sachen gekauft, Schuhe gekauft.
Du hattest mir vorher erzählt, du bist viel, viel gereist auch.
Ja, das bin ich zwischendurch auch. Ich habe Asien gemacht, Thailand, Bali, quer durch Amerika, New York, Jamaica. Also ich habe es mir gut gehen lassen, ja.
Sport war schon immer Silvias Ding. Skifahren, Squash, Joggen. Und nach 9 Jahren als Schaustellerin hat sie gesagt, ich will nicht mehr jedes Wochenende, ich will nicht mehr nachts arbeiten. Und da lag für sie das Sportstudium auf der Hand. Die Eltern hatten von Silvia auch nicht verlangt, dass sie selbst erfolgreiche Geschäftsfrau wird. Sie hätte jeden Job ergreifen, sich egal wie selbst verwirklichen können. Die Eltern hätten sie in jedem Fall unterstützt. Aber Silvia hat die Lebensprinzipien von Mama und Papa übernommen, den Unternehmergeist geerbt. Nach 5 Jahren Sportstudium hat sie in Bochum ihr erstes Fitnessstudio aufgemacht. Aber sobald der Laden richtig lief, hat Silvia das Interesse verloren und ihn wieder verkauft. Die Mission, etwas aufzubauen, war erfüllt. Die nächste größere Herausforderung musste her und Silvia hat ein neues Studio namens Figur in Form im schicken Düsseldorfer Stadtteil Oberkassel aufgemacht. Zusammen mit 2 Angestellten bietet sie Personal Training mit Hightech-Geräten namens Powerplate und Bodytech an. Als ich das kleine, schicke Studio betrete, wartet sie schon darauf, mir eine schwarze Weste anzuziehen, mich zu verkabeln und meinen Muskeln Elektroschocks zu verpassen.
Schulterblätter zusammenspannen. Ich fange jetzt langsam mit dem Bein an. Geh wirklich an deine Schmerzgrenze. Der Impuls sollte wirklich so stark sein, dass du denkst, wenn der stärker wäre, kann ich den Widerstand nicht mehr leisten.
Was muss ich denn tun?
Du spannst automatisch die Muskulatur an.
Das ist ja furchtbar.
Nein.
Voll Elektroschock.
Toll, das ist der elektrische Stuhl live.
Boah. Strom durchfließt meinen Körper.
Ja.
Am Rücken und jetzt?
Pro Training nimmt Silvia 45 Euro. Vor mir war Steffi dran, die seit Jahren in Silvias Studio kommt. Okay. Die beiden haben sich im Laufe der Zeit angefreundet.
Silvia ist eine super Geschäftsfrau einerseits, aber zugleich eben auch jemand, der sich auf, ich denke, das ist das Besondere an Silvia, die kann sich auf die gesamte Bandbreite ihrer Klientel einstellen. Da hat man die gelangweilte Hausfrau, man hat den gestressten Geschäftsmann, man hat eine junge Mutter, man hat jemanden, der mit dem Hund hier reinkommt. Silvia kann alles perfekt handeln und kann sich wirklich, sagen wir mal, durch alle Gesellschaftsschichten und durch alle Launen hindurch mit den Leuten perfekt verbinden und die Leute motivieren und jeden Einzelnen zur Traumfigur sozusagen begleiten.
Ist das dein Geheimrezept?
Ja, ich glaube, wenn einfach irgendwas Spaß macht, dann macht man das auch so.
Also du siehst nicht nur die Dollarzeichen, sondern das ist Selbstverwirklichung auch.
Ja, natürlich. Wie alles bei mir.
Und war das schwierig, dieses Fitnessstudio zu dem zu machen, was es jetzt ist?
War es schwierig? Nö, ich fand es nicht schwierig. Hab am Anfang viel Werbung gemacht, hab Tage der offenen Tür gemacht und so weiter. Und dann war das eigentlich nur noch so eine Weiterempfehlung. So wie es sein sollte.
Und jetzt kannst du dich vor Kundschaft nicht retten?
Nicht retten? Ich habe da noch Potenzial.
Ach so.
Also du könntest dich gleich noch anmelden.
Je länger ich Silvia kenne, desto mehr wundere ich mich, wie selbstverständlich das alles ist, dass es gut läuft, dass die Kasse stimmt und sie sich dabei auch noch selbst verwirklicht. Nirgends entdecke ich Ecken und Kanten, nirgends sind Probleme, Rückschläge zu vermuten. Und immer hat sie die Familie im Rücken, denn ohne ihre Eltern wäre ihre Karriere vielleicht nicht möglich gewesen.
Meinst du ganz allgemein, das Geld hat dich glücklicher gemacht?
Nein, auf keinen Fall.
Meinst du, du wärst so weit gekommen ohne den finanziellen Background, in den du reingeboren
wurdest?
Nein,
wie gesagt, dann hätte ich wahrscheinlich auch diesen ganzen Mut nicht gehabt, alles einfach zu machen. Aber ich denke schon. Weil ich kenne ja auch viele von meinen Bekannten oder Freunden, die selbstständig sind, die immer vor allem eine Riesenangst haben. Na, und die kann ich nicht nachvollziehen, weil ich die nie hatte. Und ich glaube, dass Angst bremst auch immer.
Das heißt, man ist in diesen Stand oder in diesen Wohlstand irgendwo reingeboren und das macht es einem deutlich einfacher, da zu bleiben oder das irgendwie dann...
Ich glaube ja, weil man einfach mutiger ist. Weil man diese Angst nicht hat. Na, ich habe zum Beispiel auch diese Verpflichtungen alle nicht. Ich muss keine Familie ernähren.
Hast du großes Glück gehabt.
Ja. So, Sonja. Auf geht's.
Silvia hat mehr Geld, als sie ausgeben kann. Das war ihr ganzes Leben lang schon so. Und sie musste nie finanzielles Risiko eingehen, um ihre Geschäfte zu machen. Das Geld für die Investitionen hatte sie oder es kam von ihren Eltern. Aber jetzt hat sie eine neue Geschäftsidee, die viel größer ist und wieder viel mit Selbstverwirklichung zu tun hat. Sie will unbedingt im Ruhrgebiet ihre eigene Wasserskiseilbahn eröffnen.
Natürlich ist es auch ein gutes Geschäft, aber ich glaube, man kann wirklich nur das machen, woran man Spaß hat. Und in dem ist man dann auch erfolgreich. Jetzt habe ich mir auch viele Bahnen angeguckt und ich glaube, auch das ist noch ausbaufähig.
Das heißt, du hast ein paar Spezialideen, mit denen du gar nicht rausrücken willst.
Nein, noch nicht.
Okay.
Noch nicht.
Worauf wartest du?
Auf einen See. Ich muss wirklich erstmal den passenden See und das passende Grundstück finden. Im Moment stellt sich das noch ein bisschen schwierig dar.
Hast du eine ungefähre Idee, wenn du den See dann gefunden hast, wie viel Geld du dann investieren müsstest?
1 bis 1,5 Millionen. Das sind dann schon 2 Anlagen, Gastronomie und so weiter und so fort. Also das ist dann schon ein komplettes.
Mein Eindruck ist, was Silvia sich in den Kopf setzt, das macht sie auch. Um den See zu bekommen, baut sie auch wieder auf den Einfluss des Vaters, der bei der Stadt mit seinen Kontakten helfen soll, einen See zu bekommen. Ich verstehe, dass es hilft, reich geboren worden zu sein, weil es bei Investitionen die Angst nimmt. Es gibt für den Fall, dass das Geschäft doch schief geht, immer eine Absicherung.
Ich glaube, man darf keine Angst haben.
Aha.
Man darf einfach keine Angst haben.
Und dann klappt's?
Dann klappt's.
Was ist, wenn die, sagen wir, die Wasserskianlage ist lukrativ und läuft und ist erfolgreich? Und wie lange machst du das dann, bis dir wieder langweilig wird, oder?
Nein, ich denke mal, das mache ich dann noch 10, 15 Jahre und dann werde ich mich wirklich mal in den Ruhestand begeben.
Mit Mitte 50 dann oder sowas. Also den Wunsch gibt es dann schon auch,
ja.
Also relativ früh dann.
Ja, wie gesagt, ich möchte dann wirklich so ein kleines, schönes Häuschen auf Hawaii, direkt am Strand, wo ich morgens die Sonne aufgehen sehe, wo ich draußen frühstücken kann, wo ich mir mein Surfboard schnappen kann, ins Wasser laufen kann und nichts.
Tja, das ist eine schöne Vorstellung und eigentlich könnte sie das ja alles jetzt schon haben. Silvia Petter ist nämlich reich, sie möchte aber sich nicht einfach zurücklehnen und das Geld für sich arbeiten lassen. Sie stürzt sich lieber in spannende Projekte. Christian Rex hat diese Frau getroffen und kennengelernt, rein zufällig, als er über einen See gepaddelt ist. Das große Geld. Das war die 100. Vielen Dank an Jan, der uns von seinen windigen Geschäften mit Geld, das ihm nicht gehört hat, erzählt hat. Vielen Dank an Vera Pache, die den Quizshow-Profi Jochen Telgenbücher getroffen hat. An Martin Krinner und die Story vom Geldfälscher Cool. Und an Christian Rex, der Silvia Pattern paddelnd begegnet ist. Danke auch an Konstantin Zurawski, Online-Norman Wollmacher in der Technik. Die Redaktion hatte Nilofar Elhami. Vielen Dank dafür. Gleich macht Till Opitz hier eine Stunde Liebe in D-Radio Wissen. Blümchen oder Holzdildo ist bei ihm die Frage. Es geht um die Aufklärung. Und danach gibt es für euch die wöchentliche Dosis Soul, R&B und Hip-Hop mit Green Goes Black. Jean-Marc Holkemes stellt unter anderem das neue Album von Homeboy Sandman vor. Euch ein schönes Wochenende. Und egal ob viel Geld oder wenig Geld, es soll bereichernd sein. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio Wissen 100.
Was ich aus der Geschichte mit Silvia Petter gelernt habe, ist natürlich klar, es ist toll, reich zu sein und sich gewisse Dinge leisten zu können. Aber ich habe auch gelernt, dass eben reich geboren worden zu sein, so wie sie, ihr immer geholfen hat bei ihren Geschäftsideen, auch voller Mut, das umzusetzen, was sie als Idee gehabt hat. Man würde es eben nicht machen, wenn man Angst hat, weil man eine größere Fallhöhe hat, wenn man nicht diese reiche Familie im Hintergrund hat, die einen dann auffängt, wenn es dann doch mal schief gehen würde. Das ist ihr noch nicht passiert und ich wünsche ihr natürlich, dass das auch nicht passiert bei ihrem wirklich jetzt mal ersten großen Projekt, in dem ein bisschen Risiko drin ist, nämlich diese eigene Wasserskiseilbahn aufzumachen. Viel Glück, Silvia.
Also der Jan ist ein Bekannter von mir. Ich habe den vor 12 Jahren kennengelernt und ich wusste schon immer, dass er so ein bisschen Scheiße gebaut hat. Also ich kannte diese Geschichte grob. Diese Geschichte hat er mir am Anfang erzählt. Diese Geschichte erzählt man wahrscheinlich auch nur einmal und ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, wie ausführlich er das erzählt hat. Ich kannte nur die Eckdaten und dann redet man nicht mehr drüber. Man weiß das und dann lag das so auf Halde in meinem Kopf. Und als ich dann Jan für diese Sendung gefragt habe, ob er die Geschichte nochmal erzählen möchte, habe ich im Vorgespräch gemerkt, dass ich Angst habe, so Details abzufragen, weil ich irgendwie dachte, weil ich festgestellt habe, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, wie sensibel das Thema ist. Und ich habe gemerkt, dass ich am Telefon so rumeiern muss, um an Informationen zu kommen, wobei Jan damit überhaupt keine Probleme hatte. Aber ich habe gemerkt, dass ich Hemmungen habe. Und dann habe ich festgestellt, als ich das Interview jetzt so gehört habe in seiner vollen Länge, dass es ganz viele Details gibt, das ich bisher nicht wusste. Also 12 Jahre lang kannte ich nur quasi die Umrisse dieser Geschichte und freue mich, dass ich das jetzt weiß.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.